Lestat.
Was für ein entsetzliches Wetter.
Meine Güte, Sie sind ja völlig durchnässt. Geben Sie mir bitte Ihren Mantel und setzen Sie sich hier an den Kamin. Sie holen sich ja sonst noch den Tod.
Danke, Doktor.
Ja. Mein lieber Inspektor, was treibt Sie in diesem Sturm zu uns? Oh, und so spät. Das muss aber eine wichtige Angelegenheit sein. Machen Sie es kurz.
Ja, wie man es nimmt. Wichtig vor allem für meinen Vorgesetzten. Ich stehe daher unter einem gewissen Druck, wenn Sie verstehen.
Ja, ich verstehe. Also, worum handelt es sich denn?
Um den Yoxley-Fall. Sie haben heute sicher davon in der Zeitung gelesen.
Leider nicht. Die aktuellste Literatur, die ich heute gelesen habe, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Sie werden mich also über alles aufklären müssen.
Man hat heute Vormittag einen jungen Sekretär namens Smith erstochen. In Yoxley. Das liegt etwa 7 Meilen südöstlich von Chatham. Der junge Mann stand im Dienst von Professor Coram. Und Professor Coram ist, oder besser war, als er noch in London gewohnt hat, Mitglied desselben Clubs wie mein Vorgesetzter.
Aha, daher weht der Wind.
Und zwar ein ziemlich stürmischer. Ich muss diesen Fall aufklären, sonst könnte es unschöne Konsequenzen für meine Karriere haben.
Oh, nur das nicht. Was ist so schwierig an diesem Fall, dass Sie Probleme damit haben?
Es macht nicht den geringsten Sinn. Ich habe heute den ganzen Tag in Yoxley verbracht, Mr. Holmes, bis zum letzten Zug nach London. Und trotzdem habe ich nicht den geringsten Anhaltspunkt. Es gibt keinerlei Motiv für diese Tat, von einem Täter ganz zu schweigen. Wir haben zwar einen Toten, aber es gibt anscheinend keinen Grund, warum ihn irgendjemand hätte töten sollen.
Oh, na, dann erzählen Sie mal. Watson, bitte machen Sie uns einen Tee. Stark.
Ja.
Unsere Nachtruhe können wir uns knicken.
Ja, selbstverständlich, Holmes. Earl Grey?
Earl Grey.
Ja, gut.
Wie immer.
Ja.
Also, dieser Professor Coram ist ein Professor im Ruhestand. Vor gut einem Jahr hat er sich in Yoxley ein Landhaus gekauft, weil es ihm gesundheitlich immer schlechter ging und ihm das Leben in London offenbar zu unruhig erschien. Er ist inzwischen Invalide und verbringt seine Zeit entweder im Bett oder im Rollstuhl. Sein Geist ist allerdings wesentlich gesünder als sein Körper, weswegen er beschlossen hat, ein Buch zu schreiben. Da er selbst nicht mehr gut sehen und schreiben kann, hat er einen Sekretär eingestellt.
Mr. Smith.
Genau. Die Arbeit von Mr. Smith bestand darin, nach Diktat des Professors zu schreiben, das Diktierte mit der Maschine in Reinschrift zu bringen, sowie Fußnoten und Verweise zu recherchieren und zu ergänzen.
Wie lange war er bereits im Dienst des Professors?
Ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Vor ihm hatte der Professor einen anderen Sekretär, aber den hat er schnell wieder rausgeworfen. Mit Mr. Smith ist er dagegen von Anfang an zufrieden gewesen. Überhaupt war der Knabe anscheinend bei allen beliebt. Die Dienstboten, die Nachbarn, alle haben ihn in höchsten Tönen gelobt. Ich habe nach Uppingham und Cambridge telegrafiert, um mehr über ihn herauszufinden, weil er dort seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Aber die Antwort war immer dieselbe. Ein anständiger, fleißiger und ruhiger Zeitgenosse. Ohne die geringsten Schwächen.
So, hier der Tee.
Ach, das ist ja gut.
Meine Herren.
Dankeschön, danke.
Ja, das ist ja so. Finden Sie das nicht merkwürdig, Holmes? Jeder Mensch hat doch irgendeine Schwachstelle.
Ja, merkwürdig. Hm. Aber nicht ausgeschlossen, Watson. Was genau ist Mr. Smith denn nun zugestoßen, Inspektor? Wir möchten es gerne wissen.
Ja, es war heute Vormittag gegen 10. Das Hausmädchen Susan Tarleton hat sich mit Mr. Smith auf dem Flur im oberen Stockwerk darüber unterhalten, ob der Professor schon wach ist.
Um 10 Uhr vormittags?
Er pflegt morgens lange zu schlafen, meistens bis 11.
So einen Ruhestand wünsche ich mir auch eines Tages.
Auf jeden Fall war der Professor noch nicht wach, sondern Mr. Smith ist nur heruntergegangen ins Arbeitszimmer, um schon irgendwas vorzubereiten. Das Dienstmädchen ist im oberen Stock weiter ihrer Arbeit nachgegangen, bis sie plötzlich einen Schrei gehört hat und dass jemand zu Boden fiel. Sie lief runter und fand im Arbeitszimmer Mr. Smith blutend auf dem Boden vor. Jemand hatte ihm ein Siegellackmesser in die Halsschlagader gestoßen. Das Messer haben wir später auf dem Boden des Zimmers gefunden. In seinem Todeskampf hat Smith dem Mädchen noch etwas zugeraunt und dann ist er gestorben. Es ging sehr schnell. Der Stich hat die Halsschlagader vollständig durchtrennt. Er ist innerlich verblutet.
Also war der Täter jemand, der sich sehr gut mit menschlicher Anatomie auskennen muss.
Das vermute ich.
Sie sagten, dass Mr. Smith dem Mädchen etwas zugeraunt hätte.
Ach, nur wirres Zeug. Vielleicht hat das Mädchen ihn auch nicht richtig verstanden.
Was hat er gesagt?
Susan Tarleton behauptet, dass er gesagt hat, der Professor, es war sie.
Aha. Interessant.
Völlig sinnlos. Wie überhaupt alles an diesem Fall. Es wurde nicht mal etwas gestohlen. Und wie der Täter in das Zimmer rein und wieder rausgekommen ist, ist mir auch völlig schleierhaft. Die Fenster im Arbeitszimmer waren alle verschlossen.
Durch die Tür?
Natürlich durch die Tür. Aber leider gibt es auch darauf keinen Hinweis. Das Arbeitszimmer liegt im Erdgeschoss, im Gang des Westflügels. Und es gibt genau drei Möglichkeiten, dorthin bzw. von dort wieder wegzukommen. In dem Gang ist außer dem Arbeitszimmer nur noch ein weiteres Zimmer, nämlich das Schlafzimmer des Professors.
Ein Schlafzimmer im Erdgeschoss? Wie ungewöhnlich.
Der Professor hat sein Zimmer nach unten verlegt, damit er mit dem Rollstuhl unabhängiger von seinem Personal ist. Aber das ist unwichtig, denn durch das Schlafzimmer kann der Täter nicht gekommen sein. Der Professor hat einen Leichenschlaf. Wenn jemand in seinem Zimmer gewesen wäre, hätte er es bemerkt.
Was sind die anderen beiden Möglichkeiten?
Er hätte prinzipiell noch durch die Halle zum Hauptausgang oder in einen anderen Flügel des Hauses fliegen können. Aber das ist auch unmöglich, da das Mädchen kurz nach dem Schrei über die große Treppe aus dem ersten Stock in die Halle gelaufen kam und den Täter dann gesehen haben müsste. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, der Täter hat durch eine Seitentür im Gang des Westflügels, die in den Garten führt, das Haus betreten und auch wieder verlassen.
Das scheint mir doch bei weitem die plausibelste Lösung zu sein.
Mir auch, Doktor. Aber leider gibt es keine Spuren, die diese Vermutung unterstützen würden. Weder auf dem Fußweg im Garten, der zu der Seitentür führt, noch im Gang des Westflügels. Und bei dem Wetter, das wir jetzt seit Tagen haben, hätte der Täter auf jeden Fall Fußabdrücke hinterlassen, wenn er über den schlammigen Gartenweg gekommen wäre. Es ist, als wäre der Täter aus dem Nichts gekommen und hätte sich danach einfach in Luft aufgelöst.
Ich denke, das ist eine der wenigen Möglichkeiten zum Tatverlauf, die wir mit Sicherheit ausschließen können, Inspektor.
Ich weiß. Am ehesten sieht alles nach Selbstmord aus. Aber dazu passt das Verhalten von Mr. Smith wieder nicht. Er war ein vollkommen ausgeglichener Mensch. Und auch in dem Gespräch kurz vor seinem Tod hat das Dienstmädchen nicht die geringste Änderung an ihm festgestellt.
Es sieht wirklich so aus, als könnten Sie unsere Hilfe gebrauchen, mein lieber Inspektor.
Ich wäre Ihnen auf jeden Fall sehr zu Dank verbunden, wenn Sie sich entschließen könnten, mich morgen früh nach Yoxley zu begleiten.
Wann wollen Sie fahren?
Mit dem ersten Zug, um 6.
Aber doch nicht um 6.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Wir wären dann gegen 9 in Yoxley. Für mich hängt wirklich sehr viel an der Aufklärung dieses Falls, Doktor.
Wir sollten zusehen, dass wir ins Bett kommen, Watson.
Ja, ich auch.
Sie wollen doch jetzt nicht etwa noch durch halb London fahren, Lestrade. Es ist ja fast 1 Uhr. Und es regnet in Strömen. Wollen Sie nicht vielleicht lieber mit unserem Sofa vor dem Kamin vorlieb nehmen?
Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Holmes. Der Tag hat mich wirklich ziemlich erschöpft.
Vielleicht noch ein Tässchen Tee, Lestrade? Oder ein kleines Biskuit?
Danke, Doktor.
Oder ein Gläschen von unserem berühmten Marillenlikör.
Naja, ich sag schon mal gute Nacht, meine Herren.
Tja. Und ich sage Prost.